Film und Fressen. Der Podcast über Kino mit Geschmack. Mit Kofal und Quirin.
Ja, willkommen zu einer neuen Folge Film und Fressen. Heute wird's italienisch, aber nicht etwa an der Pizzabude um die Ecke. Wir servieren euch heute Big Night. Ein stilles, aber sattes Drama über zwei Brüder, ein letztes Abendessen und die Frage, ob ein Timpano das Herz retten kann. Was das alles bedeutet, das erfahren wir natürlich jetzt. Es ist auf jeden Fall ein melancholischer Foodie-Film. Oder steckt da vielleicht mehr dahinter? Wie ging's dir damit, Daniel?
Hallo Johannes. Ja, schön, dass wir heute Abend unseren nächsten Film besprechen, Big Night, den ich selber schon mal vor vielen Jahren gesehen habe. Und ich habe auch in meiner Amazon-Einkaufsliste noch die DVD gefunden, aber ich habe die DVD nicht mehr in meinem Regal entdeckt. Deswegen musste ich mir den Film jetzt nochmal neu zulegen und habe ihn auch so gesehen, als hätte ich ihn zum ersten Mal geguckt. Und ich weiß noch, dass mir mal jemand empfohlen hat, als ich vor über 10 Jahren einem Fachgebiet ökologischer Agrarwissenschaften in Kassel-Witzenhausen studiert habe. Da hat mir eine Studentin, die eine sehr lange Berufserfahrung in der Gastronomie bereits hatte, ans Herz gelegt. Daraufhin habe ich ihn gesehen und irgendwie ist er mir wieder untergegangen in meinem Gedächtnis. Hat auch sonst keine Rolle mehr gespielt. Und ich habe ihn jetzt aber mit großem Interesse geguckt. Und du hattest auch, bevor ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, schon geschrieben, du hättest ihn sogar zweimal geguckt und auf viele Details geachtet. Und da habe ich mir schon gedacht, das muss eigentlich wirklich ein guter Film sein. Und bin also mit einem doch einer großen ja, Erwartung und einem großen Interesse da reingegangen in das Rewatch. Wie war es bei dir? Du hast ihn ja ausgesucht.
Genau, ja. Ich habe ihn ausgesucht. Wir haben vielleicht auch mal das. Wir haben natürlich eine riesige Liste mit vielen Filmen. Und da bin ich mal durchgegangen, habe natürlich dann auch nochmal quer gecheckt, was ist das für ein Film, um was geht's da. Ich habe ihn tatsächlich auch zum ersten Mal gesehen. Meine Erwartung, nachdem ich so mal diese Kurzbeschreibung gelesen habe, um was es geht, dass mich da was erwartet mit Retro-Charme und natürlich echter italienische Küche. Aber die Realität, das werden wir gleich auch sehen, ist da auch schon nochmal ein bisschen tiefer. Jedenfalls fand ich ihn sehr schön, habe ihn mir zweimal angeguckt, um auch nochmal so ein bisschen die Details zu achten, auch gerade das, was so in der Küche passiert. Aber bevor wir jetzt da tief einsteigen, nehme ich einfach auch alle mit, die bisher diesen Film auch noch nicht gesehen haben oder vor langer, langer Zeit und sich nicht dran erinnern, was passiert ist. Es folgt die Zusammenfassung. Ja, Big Night ist ein vielfach gelobtes kulinarisches Drama, aus dem Jahr 1996, spielt aber in den 1950er Jahren, das gleich mal vorneweg. Und die Geschichte geht ganz einfach über das Leben zweier italienischer Brüder. Lustige Namen, wenn man auch so ein bisschen in die italienische Esskultur eintaucht. Primo und Secondo. Gut, der eine ist der Ältere, der Erste und der andere ist der Zweite, aber das spielt ja nachher im Endeffekt auch in der italienischen Küche eine große Rolle. Jedenfalls in den 1950er Jahren sind die an der amerikanischen Ostküste. Und sie betreiben dort das Restaurant Paradise. Sehr, sehr, sehr starker Name dafür, dass es eigentlich authentische italienische Küche anbietet. Allerdings mit wenig wirtschaftlichem Erfolg, weil die amerikanischen Gäste, man sagt es ihnen ja heute auch immer noch nach, nicht nur 1950, dass sie eher einfache, angepasste Gerichte erwarten. Und das ist leider Gottes so. Und wenn man dann so auch diese zwei Figuren sieht, Primo ist der leidenschaftliche, kompromisslose Koch, der sich weigert, seine Kunst für irgendwie den Massengeschmack zu opfern. Und Secondo, der geschäftstüchtigere Bruder, der verzweifelt versucht, das Restaurant am Leben zu halten und sich mit den Realitäten des amerikanischen Marktes arrangieren möchte, schafft es einfach nicht, seinen Bruder zu überzeugen. Und als letzter Rettungsversuch kommt da plötzlich der Konkurrenzwirt von der anderen Seite, der immer volles Haus hat und sagt, ja, ich besorg euch den berühmten Sänger Luis Prima und der kommt ins Paradise. Die Brüder sind da voll Feuer und Flamme, vor allem natürlich Secondo. Primo muss zuerst mal so ein bisschen überzeugt werden und setzen dann alles auf die Karte. Sie investieren ihr gesamtes Geld in ein opulentes Festmahl, die titelgebende Big Night, und laden Gäste, Freunde und Presse ein. Primo kocht mit großer Hingabe ein italienisches Festessen vom Feinsten und Das gipfelt dann in der legendären Timpano. Was dahinter steckt, das werden wir natürlich auch noch gleich beleuchten. Und vielleicht auch, dass die Gäste zwar begeistert sind, die Stimmung ist total ausgelassen, aber Luis Prima erscheint nicht. Das ist immer so ein bisschen die Zusammenfassung und ja, schon so ein bisschen auch die konträren Figuren der zwei Brüder und ja, was da so in ihrem italienischen Leben in Amerika los ist. Wie ging's dir damit, als du jetzt diesen Film wieder gesehen hast? An was hast du dich noch erinnert und was hat dich vielleicht auch nochmal neu überrascht?
Ja, also ich habe mich ja wirklich ein wenig erinnert, muss ich zugeben. Und da kann ich am Ende des unseres Podcasts auch nochmal was zu sagen, warum das vielleicht so ist. Was ich aber auf jeden Fall faszinierend fand und auch gut dargestellt fand, war, was du gerade auch schon so angerissen hast, nämlich dieser Kontrast zwischen dem Koch, Primo, der eben, du sagst, du hast es ja, hast gesagt, er kocht sehr kompromisslos. Und das ist ja irgendwie auch das, was er so darstellt, dass er dieser Kulturbewahrer ist. Ja, er kommt aus Italien, er hat da eine bestimmte Art und Weise zu kochen gelernt, die anscheinend nach den objektiven Geschmackseindrücken, die alle, die sich auskennen, so von sich geben, auf jeden Fall eine der besten Arten ist zu kochen. Es scheint so ein kleines, verkanntes Genie zu sein, ja, so ein Künstler, der auf einem hohen Niveau kocht oder seine Kochkunst betreibt, aber eben keine Anerkennung in der Masse findet. Interessanterweise dieser Gegenspieler von der anderen Straßenseite, der hat das schon irgendwie so erkannt. Der versucht ihn ja immer abzuwerben. Er versucht beide Brüder abzuwerben, weil er weiß, dass Secundo irgendwie da die leitende Figur ist, ja, derjenige, der den Realitätssinn in die ganze Geschichte bringt und sein Bruder Primo, dieser Superkoch, versteckte Superkoch, so ein bisschen auf ihn angewiesen ist. Also selbst so jemand erkennt, da steckt irgendwie sehr viel Potenzial drin in diesem Primo-Koch, aber er findet eben kein Publikum. Und auf der anderen Seite haben wir eben dieses, die Masse, könnte man jetzt sagen, obwohl da keine Masse auftaucht, aber man könnte eben sagen, es ist eben die geschmacklose Masse, die es entweder total sowieso verkennt und auf der oder wenn sie schon da ist, dann erkennt sie nicht, was sie da auf dem Teller hat und verlangt redundante Speisen, ja, was dann Primo ja auch zur Weißglut bringt, dass er Risotto mit Spaghetti kombiniert werden soll, ja, da müssen auch irgendwie Fleischbällchen mit rein und das ist ja die erste Szene, wo er so ausrastet, ja, und irgendwie so nicht versteht, wie jemand das ordern kann und wieso sein Bruder dann auch den Gästen zusagt, dass sie das bekommen können, wenn sie es unbedingt wollen, ja. Aber ich würde auch sagen, es hat nicht nur was mit der amerikanischen Esskultur zu tun, sondern das findet man wirklich schon überall, ja, wo es eine Massen-Esskultur gibt, ja, dass eben Menschen zwar irgendwie so ein bisschen das Erlebnis haben wollen von exotischem Hauch, ja, wir gehen mal zum Italiener, wir gehen mal zum Asiaten, aber sie wollen dann irgendwie doch kein wirkliches anderes Essen haben, ja, kein wirkliches italienisches oder kein wirklich asiatisches Essen haben, weil sie damit überfordert werden. Sie wollen eigentlich das haben, was sie bereits kennen, ja, also Mama Miracoli oder Uncle Ben's Reis mit Ananas aus der Dose, ja, also das ist reicht dann schon exotisch und da soll dann nicht irgendwie so ein kompliziertes unverständliches Gericht vor ihnen kommen und sei es noch so gut, sie würden es nicht erkennen, ja, weil sie nicht in der Lage sind, es zu erschmecken. Und diese Differenz, ja, des verkannten Künstlers, Genies auf der einen Seite, auf der anderen Seite, die es ja nicht erkennungswürdige oder erkennungsfähige Publikum, das fand ich auf jeden Fall sehr gut dargestellt in dem Film immer wieder.
Ja, das zieht sich ja so durch. Wie gesagt, es ist ja fast meistens eben leer, das Lokal, aber wenn dann jemand da ist, dann will er halt eigentlich das, was so der Amerikaner oder auch vielleicht der Deutsche, der zum ersten Mal beim Italiener dann ums Eck rein ist und eine Pizza bestellt hat oder eine Pasta bestellt hat und war dann ganz überrascht, was macht denn hier vielleicht der Tintenfisch da drauf oder die Muschel oder sowas. Ähnlich ist es eben dort. Und ja, der Primo versteht das halt einfach nicht. Ne? Der kocht für die Menschen mit seiner vollen Seele, so würde ich sagen. Er kocht, weil er gerne kocht und das spürt man ja scheinbar auch. Und gerade später dann, wenn das große Diner, das große Essen in dieser Big Night ansteht, da merkt man ja, was er da durch seine Gerichte auch transportieren kann. Aber hier ist er einfach hin und her gerissen. Er versteht nicht, wie du es auch beschrieben hast, dass Segondo sagt, ja, jetzt mach doch hier einfach ein Pasta-Gericht für mit Fleischbällchen. Und dann fragt er ja, für wen ist das? Ist das etwa, für wen ist das? Ja, für die Frau, die das ist. Wieso? Was? Das geht ja gar nicht. Aber er geht dann auch nicht raus, weil er dann auch sagt, ach, was soll ich das denen erklären? Die verstehen das sowieso nicht. Das sind ja Einfältige. Die wissen gar nicht, was echte italienische Küche ist. Und so ist er eben unterwegs. Er ist ein Idealist. Er ist sehr emotional. Ja, Küche, Koch, Köche, Köchinnen sind ja oft auch Künstler, die dann natürlich auch in irgendeiner Art und Weise persönlich beleidigt sind, wenn da irgendetwas am Essen, an ihrer Kreation, an ihrem Input, an ihrer Idee, die sie da auf den Teller gebracht haben, wenn da was kritisiert wird. Ja, er ist sehr eigen, er ist unbeirrbar, geht er da seinen Weg, egal wie, und versteht auch nicht, wenn Segondo sagt, ja, mit zuerst mal sehr, sehr sanft, wir müssen gucken, dass, aber eigentlich steht ihnen ja schon das Wasser bis zur Oberkante, kurz über die Nase, und Segondo versucht das in irgendeiner Art und Weise ihm ja klarzumachen, dass er zwar weiterhin mit voller Leidenschaft und voller Hingabe und Liebe kochen soll, aber es vielleicht doch ein bisschen auch an den Geschmack der Gäste anpasst, damit sie halt einfach, ja, überleben und weiterleben. Und der Segondo ist natürlich da auch so ein bisschen, ja, man könnte sagen, es ist einerseits diese Kompromisslosigkeit versus Überlebenswille. Primo kocht und macht, wie er denkt, kompromisslos. Und Segondo kämpft einfach ums Überleben, und irgendwie haben ja beide recht, ja, das Überleben, aber auch das Kochen mit der Seele und das Kochen der traditionellen Rezepte, das ja soll ja auch weiterleben, und jeder sollte eigentlich da Spaß daran haben, sowas zu entdecken, und beide haben recht, aber irgendwie drehen sie sich da beide so gegenseitig im Kreis und verstehen sich nicht.
Ja, genau, es ist eben auch eine Küche oder Verständnis von Gastronomie aus zwei verschiedenen Welten. Also Primo, der noch eigentlich im alten Italien ist, das sie aber verlassen haben, ja, weil sie da eben noch keine Perspektive für sich gesehen haben. Ich glaube, an einer Stelle sagt ja auch irgendwie Segondo, das ist ein schönes, altes Land, ja, aber irgendwie alles ist alt, das ist ein Land voller Geschichte, aber es ist eben doch nur noch Geschichte. So wird es eben so dargestellt, und deswegen sind sie in die USA gegangen, um ihr Glück zu machen, auch um irgendwie ökonomischen Erfolg zu haben. Segondo ist eben auch daran interessiert, eben in einer, ja, nun eben nicht mehr auf traditionellen Werten basierenden Kultur zu überleben, sondern zu sehen, wir sind hier in der Marktwirtschaft, da herrschen ganz andere Regeln. Ja, es ist eben tatsächlich jetzt auch eine Form des Kapitalismus, in dem man sich bewegt. Das ist die neue soziale Umwelt, die zweite Natur, in der sie sich zurechtfinden müssen. Und man kann nicht mehr einfach nur für die Familie kochen oder für das Dorf kochen oder für den Patron kochen, weil da gerne jemand das einfach so gibt, ja, und das halt aufrechterhalten wird, vielleicht auch durch versteckte Ausbeutungsverhältnisse, muss man auch sagen, dass irgendwie Leute vielleicht Care-Arbeit übernehmen, ja, oder irgendwie man von Spenden lebt, um dann irgendwie sowas am Leben zu halten, sondern hier muss eben knallhart mit Dollar bezahlt werden. Es muss eine Bilanzrechnung gemacht werden, Einnahme, Verlustrechnung, wie mich da das Finanzamt immer traktiert, auch bei meiner kleinen Selbstständigkeit, ja. Also auch ich kann nicht einfach so als freischwebender Intellektueller arbeiten, sondern ich muss mal gucken, was wollen die Konsumenten, ja, oder die Leute so haben, ja, für die ich wenn ich was verkaufen will. Und genauso geht es den beiden auch. Und genau, sie versuchen sich da als Gastronomen in dieser neuen Welt mit diesem der speziellen Esskultur und dieser Küchentradition, die Primo gelernt hat und die er bewahrt und die er weitergeben will, ja, und auf diesem Markt. Und das Interessante ist ja dann eben auch dieser gegenüberstehende Betrieb, das hast du auch schon gesagt, der läuft gut, ja, und da ist ja auch dieser Gegenspieler von ihnen, und der sagt ja eben auch an einer Stelle, und das ist ja vielleicht nochmal der ganz krasse nächste Gegensatz, ja, also es geht noch über diese betriebswirtschaftliche Perspektive, den Realismus von Segondo heraus, das ist halt der richtige Kapitalist, ja, der Businessman, wie er an einer Stelle sagt, dem ist es völlig egal, was er verkauft, ja. Und der erkennt, die Leute wollen irgendwie essen und er sagt, ja, was wollen die Leute haben? So, wollen die ein kompliziertes, authentisches Gericht haben, wenn sie Freitagsabendessen gehen? Oder wollen die nicht einfach nur von ihrem stressigen Bürojob abgelenkt werden und dann wollen sie ein Steak haben, weil ihr Körper schreit, er will ein Steak und dann erkennt er das Steak und er liebt Steak und dann kriegt er das verdammte Steak, ja. Und er serviert das, was die Kunden wollen, ja. Und dann ist auch egal, was das für eine besondere Qualität hat. Er will den Primo vielleicht haben, weil er mit bestimmtes Spezialsegment bedienen kann, ja, macht da noch einen Fine-Dining-Raum auf oder sowas, ja, aber an sich, er verkauft, alles, was Konsumenten haben wollen, er produziert einfach die Kultur weiter, die vorhanden ist, da muss kein Fortschritt, keine Veränderung, keine Verbesserung rein, es geht um Geld und um konsumhedonistischen Fun, so würde ich das sehen. Was würdest du so aus Genussperspektive da nochmal rein interpretieren?
Ja, ne, Genuss ist ja immer sehr, sehr vielschichtig. Also der Pascal, der Gegenspieler, der Strippenzieher, der Businessman, der sieht halt auch Business vor Menschlichkeit. Ja, das ist für ihn alles einfach nur eine Zahl oder Zahlen, Zahlen, Zahlen. Deswegen serviert er natürlich das, wie du es gesagt hast, was die Menschen wollen. Ja, solange es ihnen schmeckt, ist es wunderbar. Er italienisiert es vielleicht, würde ich jetzt mal so ein bisschen sagen, wie du auch gesagt hast, mit einer Brise Exotik, damit man doch sagen kann, ja, man ist beim Italiener und kriegt ein super T-Bone Steak und vielleicht eben dann noch, ne, was weiß ich, Pasta davor oder wie auch immer oder ein paar Rosmarinkartöffelchen, sowas in die Richtung. Und ich meine, letzten Endes gibt ihm ja der Erfolg recht, ja, die Leute mögen das, die Leute essen es, ihnen schmeckt es und da fragt keiner nach der Qualität. Das ist ja auch immer so, dass, wenn ich jetzt mal vom Film kurz weggehe, auch in unsere Realität hier rausgehe, ist es ja auch das, was man in der Gastronomie hat, ja, da kann einer noch so tolles Essen kochen, er kann auch auf die besten Zutaten zurückgreifen, nur wenn keiner hingeht, dann macht er halt Pleite. Und dann ist halt entsprechend zum Beispiel die XXL-Schnitzelbude, die voll ist von Menschen, aber die Fleischqualität ist halt sehr wahrscheinlich so übel und so schlecht, damit man halt diese Preise anbieten kann. Oder er macht so eine schiere Menge, dass er günstiger einkaufen kann. Das ist der zweite Punkt. Das ist natürlich genau im Endeffekt das, was wir hier auch erleben, ja. Jemand, der sich Gedanken macht mit Primo, wie setze ich meine italienische Küche so um, immer noch so um, so authentisch um wie zu Hause, ja, wie wenn ich für die Familie oder für das Dorf gekocht habe und alle glücklich waren. Wie setze ich das jetzt hier in diesem neuen Land um und verliere mich dabei auch nicht, ne? Da spielt es ja auch so ein bisschen, meiner Ansicht nach, das Thema, ja, Genuss, den ich mitnehme, um auch meine Identität beizubehalten, ja, und er hofft natürlich irgendwie, das ist vielleicht so die Hoffnung, dass es da auch noch mehrere italienische Auswanderer gibt, die genau dieses Essen, diesen Anker, diesen kulinarischen Anker im Endeffekt, irgendwo vermissen und dann zu ihnen kommen und ein Stückchen Heimat essen können. Ja, ich meine, so war das ja auch hier, als die ersten Gastarbeiter da waren, irgendwann hat mal jemand die erste Pizzeria oder auch vielleicht das erste damals noch jugoslawische Restaurant aufgemacht, das erste türkische Restaurant, damit dann einfach auch irgendwo nochmal genau diese Menschen ein Stückchen Heimat haben und sagen, ah ja, das schmeckt's ja wie zu Hause, das schmeckt's wie bei Mutter oder wie bei Oma oder wie auch immer. Und man hat dann plötzlich wieder so einen Ankerpunkt gehabt an einem Ort, wo man eigentlich fremd ist. Und das versuchen die beiden zumindest mal für sich, glaube ich, vor allem Primo auch zu schaffen, der sagt, okay, ich will authentisch bleiben. Und ich will dort, wo ich bin, einfach das transportieren, was meine Heimat ist. Aber letzten Endes treffen sie natürlich auf diese Realität eines neuen Marktes, der komplett anders tickt. Der sagt, ja, mir egal, Risotto mit Meeresfrüchten. Erstens mal, ist das trocken? Wo sind hier die Nudeln und wo sind Meeresfrüchte? Nee, ich will was anderes haben. Und das ist halt genau dieser Zwiespalt, der da entsteht. Primo setzt das einfach fort, der geht da drüber hinweg. Segondo, der ist so zerrissen, zwischen diesem Stolz, den er da mitbringt und zu sagen, ja, wir schaffen es. Du hast es ja auch gesagt, die sind gekommen, um ja am Wohlstand zu verdienen oder auch zu Geld zu verdienen. Er guckt ja auch gern sich hier die Cadillacs an, fährt Probe, hat eine junge Freundin, hat aber auch später sogar dann auch nochmal so ein Techtelmechtel mit der Frau des Gegenspielers. Also er ist da schon ein stolzer Mann, der auch irgendwie Erfolg haben möchte, damit er dann auch seine junge Frau, Freundin da heiraten kann. Aber er ist so im Zwiespalt eben zwischen dieser Anpassung und dem Stolz seiner Wurzeln und der Stolz seiner Küche. Und weiß auch noch nicht so recht, wie er das Ganze gestalten soll. Ja, er versucht da so einen Mittelweg, den Primo aber überhaupt nicht mitgehen will.
Ja, genau. Primo will ihn nicht mitgehen. Also Primo widersetzt sich mit seiner Art den modernen Machtverhältnissen, in denen das Geld eben regiert und die Ökonomie, das primäre System unseres Zusammenlebens ist. Also ohne Moos nichts los, das ist klar. Geld ist nicht alles, aber genau, ohne Knete keine Fete, also wirklich gar nicht. Er ist eben, wie ich schon sagte, in dieser Tradition verhaftet. Und ich glaube, ihm würde es ja auch ausreichen, wenn er in seiner Küche stehen würde. Wenn er ab und an halt so ein paar soziale Kontakte pflegen kann, ja, aber auf entspanntem Niveau. Das ist auch das, was er so macht, wofür er sein Essen so auch einsetzt. Also er setzt es ein, um... Auch das ist ja das Traditionelle, ja, auch das traditionelle Italienische. Er setzt es ein, um Netzwerke zu pflegen. Ja, er hat da diesen Bekannten, der kommt in sein Lokal, dem gibt er das gute Essen und der Bekannte bezahlt mit Bildern. Ja, mit einer Landschaft, selbst gemalt. Das zeigt dann irgendwie Primo ganz stolz, irgendwie Segundo nickt das zwar ab, aber es ist irgendwie so klar, okay, von diesem Landschaftsbild werden sie keine Rechnung bezahlen können. Und dann bringt der Primo noch einem Friseur aus seinem sozialen Netzwerk auch nochmal so einen Kochtopf, ja, mit Essen. Wahrscheinlich tauscht er dann irgendwie Essen gegen Haarschnitt. Ja, okay. So läuft das irgendwie so im traditionellen Italien. Eine Hand wäscht die andere und der eine kocht, der andere schneidet Haare und einer malt dann irgendwie noch so Bilder und die Aristokratie liebt ja auch Bilder und da wird schon irgendwie was abfallen. Ja, aber somit kommt man in der Moderne eben nicht mehr zurecht. Und wer ist Secundo? Das ist vielleicht die andere große Frage. Und das ist auch die Frage, die am Ende tatsächlich der Gegenspieler Pascal Secundo stellt. Und jetzt sind wir schon am Ende wir sind nicht am Ende des Films, aber ich will so die Szene eben aufgreifen und die Gegenwart zu bringen, weil in dem Moment ist mir irgendwie auch nochmal vielleicht klar geworden, womit sich dieser Film beschäftigt. Denn es ist irgendwie klar, Primo ist der Künstler, der Kochkünstler, der fürs Kochen lebt. Es gibt Pascal, den Unternehmer, den Businessman, der für die Kohle lebt. Ja, und dann gibt es eben Secundo. Und die Frage ist wirklich, die dann Pascal stellt, wer bist eigentlich du? Und dann haben wir auch gestellt, ja genau, was ist eigentlich er? Ja, hast du auch gerade gefragt, also wie kann dieser Mittelsmann in dieser Welt überleben? Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist vielleicht ein Film, der gar nicht nur ums Essen geht, sondern es ist ein Film, der über den Gastronomen und den Service sich stark dreht. Ja, weil Secundo ist kein Koch. Ja, er macht damit zwar noch ein Omelette und sowas, das ist auch ein wichtiges Essen in diesem Film, aber er ist niemand, der kocht, ja. Er ist aber auch niemand, der sich nur dem Geld verschrien hat, sondern er liebt seinen Bruder und er würde niemals seinen Bruder verraten oder er würde nicht so diesen Betrug begehen in dem Ausmaß, wie ihn sein Gegenspieler macht. Er ist eben jemand, der versucht, einen gastronomischen Betrieb aufzuziehen und bestimmte Werte aus der Vergangenheit in die Gegenwart zu transportieren, versucht zu vermitteln, ja, wie du gesagt hast, zwischen dem Kochkünstler, zwischen den Gästen, versucht was anzubieten, die Gäste zu überzeugen, aber gleichzeitig auch nicht irgendwie zu belehren oder dogmatisch reinzugehen. Also er hat diese ganze knifflige Aufgabe des Gastronomen und Service, elaborierten Servicearbeiters auf seinen Schultern, die dazu dient, in der Moderne, wenn sie anständig ausgeführt wird, eben diese Vermittlungsrolle zu übernehmen. Essen, gutes Essen, so zu präsentieren, dass es auch sich wirtschaftlich rentiert und so ein Betrieb geführt werden kann in den modernen Umweltstrukturen.
Ja, das ist schon eine sehr spannende Sichtweise, was treibt ihn an und wie gibt er sich, ja. Er ist einerseits, finde ich, wo du das jetzt auch gerade nochmal so geschildert hast, ein wunderbarer Gastgeber, kümmert sich eben um seine Gäste, versucht es allen recht zu machen, sogar dann eben auch seinem Bruder in irgendeiner Art und Weise, ist auch hin und her gerissen zwischen seiner jungen Freundin, die er gerne heiraten würde, aber das nicht macht, weil er kein Geld hat, sondern ihr was bieten möchte. Und im Endeffekt der junge Geliebte der reichen Unternehmergattin. Ja, auch da ist er ja so hin und her gerissen. Also im Endeffekt ist er immer der Mittelsmann oder der, ja, nicht Fisch, nicht Fleisch. Wo bin ich jetzt? Wo soll ich sein? Ne? Und so unterwegs ist. Er ist gefangen, finde ich auch manchmal, zwischen der Authentizität seines Lebens, seiner Tradition, aber halt auch dem, was da so alles Tolles, Goldenes vor ihm liegt. Ja, man muss es ja eigentlich nur ernten und aufheben. Wie eben geschrieben, ja, diese Probefahrt mit dem Cadillac und so. Er liebt es schon eigentlich dann auch, ne, so groß aufzufahren. Aber umgekehrt weiß er halt auch, ich kann das gar nicht leisten. Ich kann weder das noch das sein. Und ich kann es eigentlich irgendwie auch keinem recht machen. Und das zerreißt ihn auch so ein wenig. Und hat ja auch diesen Streit zwischen den Brüdern ganz fast am Ende des Films am Strand, wo sie dann sich da miteinander richtig übel eigentlich auch angehen und anschimpfen, sowohl auf Italienisch als auch auf Englisch. Aber da kommt auch so das ein oder andere raus, was tief in ihm drin sitzt. Aber letzten Endes verzeiht er ja auch seinem Bruder auch wieder und sein Bruder verzeiht auch ihm, weil er ihn halt über alles liebt und alles für ihn machen würde. Und er wünscht sich halt, so verstehe ich das eigentlich deswegen, ne? Er weiß nicht wohin, er will ihn nicht alleine lassen, er will das Ding auch nicht zumachen, er will ihn nicht verraten, er will aber auch nicht die Freundin abschießen und nur Geliebter sein. Also er ist immer so hin und her gezogen und weiß gar nicht, wem er es richtig recht machen kann und vergisst dann halt dabei auch sich und ist da auch entsprechend, würde ich mal sagen, gerade auch in der Vorbereitung zu dieser Big Night, ziemlich hin und her gerissen, verschwindet, taucht wieder auf und weiß halt einfach auch gar nicht so recht, wohin mit sich selbst.
Ja, auf jeden Fall. Also genau, nicht nur, dass du die Figur, finde ich, ganz gut nochmal beschrieben hast, diese Charakterzügen, also weil du auch nochmal so, finde ich, jetzt herausgearbeitet hast, dass er ja, wie es auch im Film so gesagt wird, er ist ein handsome man, also wirklich Mann, der auch mit Leuten umgehen kann. Also das ist eben seine Fähigkeit, ja, im Gegensatz auch zu seinen beiden anderen Sidekicks oder Mitprotagonisten, ja, ist er derjenige, der soziale Beziehungen handeln kann. Er kann irgendwie mit Leuten umgehen und zwar auf eine Art und Weise, die nicht so creepy ist wie die von seinem Gegenüber. Und wenn du wie merkst, er benutzt alle möglichen Leute irgendwie nur als Kapitalanlage oder als Ressource und auch seine Frau irgendwie, das ist zwar die schönste Frau im Film, aber die ist eigentlich auch nur so Ausstattungsmerkmal. Er kann sie irgendwie nicht zufriedenstellen, er liebt sie auch nicht wirklich. Also es gibt keine Szene, wo ich mich jetzt dran erinnern kann, wo ich das Gefühl habe, da steckt, wenn gleich eine gescheiterte, aber doch irgendwie erotische oder attraktive Beziehung drin. Das ist einfach, er ist der reiche Typ mit dieser wunderschönen Frau, ja. Aber ansonsten, er fällt ja auch andere Frauen auf eine sehr platte Art und Weise an. Also er traut sich zwar, die anzugehen, ja, und es wird ihm auch gestattet, aber er ist eben nicht jemand, der das irgendwie attraktiv, charmant macht, ja. Und Secundo kann das, ja. Deswegen hat er auch zwei Frauen, ja. Es ist zwar auch irgendwie natürlich eine schwierige Konstellation, ja, weil dann natürlich die, der wirklich die Liebe verspricht, nachher frustriert davonläuft, dass sie entdeckt, dass er die Affäre mit der Frau seines Gegenübers hat, wo er eine hemmungslose sexualisierte Erotik ausleben kann, vermutlich, ja, ohne irgendwelche Tabus. Auch das kriegt er irgendwie hin. Hat auch diese Frau verführt, ja, des reichen Mannes. Er kann mit seinem Bruder umgehen, er kann den irgendwie einfangen, er kann mit den Gästen sprechen. Also er hat dieses Talent dafür, das zu machen. Und dann hast du eben diesen schönen Begriff nochmal gesagt, ich hatte Gastronomen gesagt, aber du hast gesagt, er ist der Gastgeber. Ja, genau, er ist eben jemand, der für Menschen einen Ort schaffen kann oder könnte, an dem sie einkehren, ja, bei dem sie Gast sein können, bei dem sie irgendwie zusammenkommen können und er schafft für die eine schöne Situation mitsamt eines guten Essens. Das wäre seine Motivation, das wäre auch seine Kompetenz. Und das ist ja dann auch wieder das, was diesen Film spannend macht, weil obwohl es eine Geschichte des Scheiterns ist, also am Ende geht es so aus, als würden sie wahrscheinlich pleite gehen, obwohl da noch so ein Journalist sagt, er schreibt eine Rezension. Ich hoffe in meinem Herzen, dass er eine gute schreibt und dass er es dann vielleicht doch nochmal nach 4 Wochen, nachdem diese Rezension erschienen ist, vielleicht doch nochmal den großen Run auf das Lokal gibt. Aber das kommt da so nicht richtig raus. Man muss eigentlich fast sagen, es ist erstmal eine Geschichte des Scheiterns dieses gastronomischen Betriebs. Aber es ist immer so, dass es eigentlich klappen könnte, ja, weil er kann das organisieren. Und dieses Fest, diese Big Night, die entsteht, das ist auch eine Nacht, die alle Anwesenden zufriedenstellt oder mehr zufriedenstellt, so wirklich Glücksgefühle erleben lässt. Also wenn dieser Sänger gekommen wäre, hätte der auch eine tolle Nacht gehabt. Und das ist auf jeden Fall, oder das wäre der Erfolg von Secundo gewesen, der all diese verschiedenen Stränge zusammengeführt hat und dann leider seinem Gegenüber, als ihm das Wasser bis zum Hals steht, auf den Leim geht. Und so erleben wir halt aber auch eine schöne, traurige Geschichte.
Ja, ich finde es ganz spannend. Stimmt dir dazu, dass er da einen großen Teil dazu beiträgt für diesen Abend, für diese Big Night? Ich fand es nur ganz interessant. Er hat alles organisiert, von den Getränken, die er über seine ältere Geliebte organisiert. Er kauft die besten Produkte gemeinsam mit seinem Bruder ein. Er lädt die entsprechenden Gäste ein, damit da auch eine schöne Mischung ist und so weiter und so fort. Aber wenn man dann den Verlauf des Tages und des Abends so sieht, ist es plötzlich eigentlich fast gar nicht mehr Secundo, der dafür beiträgt, dass da Stimmung herrscht, sondern aus meiner Sicht ist es eigentlich dann der Primo, der sowohl mit seinem begeisternden Essen, aber auch plötzlich als Entertainer Spiele im Kreise der Gäste startet und ganz aufblüht. Das ist extrem spannend, einfach auch zu sehen, wie er sich da plötzlich verändert, sich öffnet. Er hat ja auch so eine kleine Flamme, eine Blumenhändlerin, die, ja, du hast eben diese Szene mit dem Friseur gesprochen, wo er auch immer hingeht. Und dann wird da auch immer drüber getuschelt, was mit der ist und sie wollte was über mich wissen oder wie auch immer. Und sie wird auch eingeladen eben zu diesem großen Fest. Und da geht er völlig auf als der Koch, der hier tolle Gerichte zaubert und sie ja auch in der Küche mal vorbeischaut, um zu sehen, wie er da kocht. Und da entsteht dann plötzlich an diesem Abend auch was ganz Emotionales. Und alles wird irgendwie emotional. Und da finde ich, sieht man eigentlich, was auch an einem, wir haben uns ja schon auch in den anderen Folgen darüber unterhalten, weil meistens findet irgendwie das Essen an irgendeinem großen Tisch statt. Und wir haben jetzt schon viele Filme auch gesehen, wo Essen an einem großen Tisch, an einer Tafel stattfindet. Aber da merkt man dann auch, wie plötzlich diese unterschiedlichen Personen, Gäste, die da sind, von Gang zu Gang lebendiger werden, auftauen und diese Lebensfreude oder dieses Besondere, was Primo über das Essen transportiert, da auch in sich aufnehmen und plötzlich ganz beseelt sind und sehr wahrscheinlich sich fragen, wieso waren wir noch nie hier essen? Ne? Und das fand ich eben so spannend, Secundo als der Organisator, als der Planer, der alles für diesen Abend tut, dann irgendwie so ein bisschen hin und her gerissen ist in der Vorbereitung, verschwindet, um dies und jenes zu machen, auch mal noch ein Schäferstündchen einzulegen und Primo, der anfängt da zu kochen und auch sagt, was gibt's alles, wie sind die Gänge und eben auch, wie eingangs auch schon gesagt, läuft ja alles zentral dann auf diese Timpano zu. Das ist ja mehr als jetzt einfach tatsächlich ein klassisches Gericht in dem Fall, sondern das ist ja wirklich auch so Symbol der Hoffnung, weil das ist das, was wir können. Das ist das, was unsere Heimat sogar ausmacht, was unser Dorf ausmacht. Und das hat noch nie jemand gegessen. Und wir wollen das natürlich für diesen Sänger Prima machen, damit der da natürlich total begeistert ist. Ja, und diese Phasen in der Vorbereitung von Verzweiflung, Hoffnung, plötzlich aber auch Leidenschaft, die da aufbrennt und dann, wo jeder wieder Vollgas gibt und jeder am Strang zieht, um eben den letzten Strohhalm irgendwie zu ziehen und nicht unterzugehen, das ist einerseits begeisternd zu sehen und andererseits natürlich, wenn sich diese Situation so zuspitzt, dann auch total dramatisch.
Ja, genau, muss ich auf jeden Fall recht geben. Also Primo macht eine Wandlung durch am Ende des Films nochmal. Er blüht, wie du gesagt hast, auf, weil er dann ja auch das Publikum findet, das seine Arbeit endlich wertschätzt. Es fängt ja ganz langsam an in der Küche mit seiner Flamme. Anne, wenn ich mich nicht erinnere, probiert dann auch so ein bisschen und dann kommt er endlich auch aus sich heraus. Also er hat ja lange Zeit Probleme, sie richtig anzusprechen oder irgendwie da Kontakt herzustellen. Er kauft zwar bei ihr immer Blumen ein, aber er schafft es nicht mal, sich zu trauen, sie zu dem Abend einzuladen. Ja, das muss dann auch noch Sekunde für ihn übernehmen. Und also er hat da wirklich erstmal findet keinen richtigen Zugang, sich zu öffnen. Und als sie dann in der Küche ist und ihn dann bei seiner Leidenschaft beobachtet, da kommt er aus sich heraus und kann das eben auch vermitteln, kann diese Leidenschaft auch erst auf sie übertragen und nachher durch seine Gerichte auch auf das anwesende Publikum, auf die anderen Essenden. Und als dann irgendwie klar ist, die Leute schätzen das Essen und damit auch ihn in seiner Person als derjenige, der das hier zubereitet, da macht er auch diese Spiele oder fängt an zu socializen. An der Stelle ist aber tatsächlich auch ein bisschen der Punkt, wo ich nennt man das Plothole oder sowas in dem Film, beobachte, weil mich irritiert, dass an dem Abend, ja, also alle gehen da glückselig raus und es ist irgendwie eindeutig klar, er kocht ein super Essen und diese Frau des Konkurrenten, die sagt ja dann immer noch, das ist das beste Essen, das ich jemals bekommen habe. Dabei ist sie auch Italienerin, also sie muss ja auch mit gutem Essen konfrontiert worden sein. Eine andere Frau, auch eine super schöne, lustige Szene, sitzt nach dem Essen am Tisch und weint und sagt, meine Mutter war so eine schlechte Köchin. Ja, also es ist so richtig wie so ein Offenbarungsessen, so fast wie bei Babettes Fest. Und mich irritiert eben, dass alle diese Leute das in diesem Ausmaß erkennen, aber vorher in der ganzen Zeit anscheinend nie jemand als Publikum in diesem Lokal gewesen ist, die das verstanden haben. Also das ist wirklich auch eine Pechvogelgeschichte, wenn man das genau auslegt. Also sie finden immer nie das Publikum, das das nicht erkennt und in dem Abend ist aber klar, alle raffen das sofort. Und er ist eben dieser begnadete Koch mit dem geheimnisvollen Essen im Hintergrund und also knirscht es da bei mir. Es müsste also eigentlich doch erkannt werden. Also auf dem Niveau verkannt zu werden, das ist wirklich nur mit einer göttlichen Strafe fast zu vergleichen.
Ja, vielleicht liegt es auch am Namen des Lokals. Paradise ist jetzt nicht unbedingt italienisch.
Das Lokal ist natürlich auch interessant. Also da würde ich mal auch mal jemanden zu hören. Ich weiß ja, Puh, was dazu sagen kannst, mit der wahrscheinlich auch mehr Restaurant-Erfahrung oder Beobachtung von diesen ästhetischen Gesichtspunkten hat, was du dazu sagst. Weil es in meiner Perspektive ist es so in einem Reihenhaus. Es sieht aus wie diese Bierstüble, finde ich, von außen, die man heutzutage in den Städten noch findet. Also blickdichte Fenster mit so einer halben Gardine. Man kann durch die Tür kaum reingucken. Innen drin, ja, mag es vielleicht noch Trattoria-mäßig sein, aber es ist irgendwie ist merkwürdig schlicht oder unfasziniert eingerichtet, oder?
Ja, es könnte auch irgendwie so ein Jazzclub oder sowas sein, weil man hat ja irgendwie als erstes diese Bar, ne, die da ist in der Ecke und dann halt Tische. Es sprüht jetzt nicht unbedingt großes Italien-Feeling. Gut, das Lokal von Pascal, dem Gegenspieler, jetzt auch nicht in irgendeiner Art und Weise, wie man sich so eine kleine Trattoria vielleicht irgendwo in Süditalien vorstellt. Aber ich glaube, das spielt halt auch irgendwie mit eine Rolle, dass gar keiner wahrnimmt, dass man da gut essen kann. Es wird ja auch nicht drauf eingegangen, ob das immer so war, ne? Vielleicht sind am Anfang Menschen dorthin gegangen, haben gegessen, aber wollten dann halt eigentlich dieses amerikanisierte Essen. Und das, was da kam, hat vielleicht auch Primo gar nicht mit der gleichen Leidenschaft gekocht. Wer weiß, ne? Er hat sich ja zwar verweigert, aber wenn er es gemacht hätte, wäre es überhaupt dann auch mit dieser Leidenschaft gekocht worden. Ich finde es auch irgendwie interessant, wenn ich jetzt auch gerade nochmal so an diesen Namen Paradise denke, ne? Am Anfang war es überhaupt nicht das Paradies und dann an diesem einen Abend, in dieser Big Night, ist es ja wirklich das Paradies für alle die dann dort dabei sind und das Essen genießen. Am Anfang der großen Familientafel mit viele mit viele Antipasti und so weiter und so fort. Und dann eben geht's ja weiter mit Pasta und, bis eben ja dann der große Höhepunkt kommt, diese Timpano. Letzten Endes war das ja schon eine Diskussion zwischen den beiden Brüdern. Timpano, du willst das wirklich machen? Ah, das ist doch, ne, und hui, aufwendig, schwierig. Ja, also das muss er machen, weil das ist einfach das, was uns ausmacht. Das ist das im Endeffekt, was wir als aufwendig und übertrieben, wenn sonst eigentlich so ein Risotto relativ einfach ist, als aufwendig und übertrieben präsentieren können. Und es ist für ihn halt so ein Meisterwerk, ja. Und er arbeitet da ja auch fleißig dran. Und für alle die, Timpano ist im Endeffekt, man könnte sagen, man könnte sagen, die italienische Schwester der französischen Pastete, wenn man es so nimmt. Es ist einfach eine kuppelförmige Pastatorte. Außenrum tatsächlich Teig, entweder aus Pastateig oder Mürbeteig gemacht, dann gefüllt, was das italienische Herz einfach begehrt. Einerseits sind Fleischbällchen drin, es sind gekochte ganze Eier drin, es ist Salami, Schinken drin, es kommt Käse rein, Mozzarella, Provolone etc. Und vor allem Pasta, so Macaroni oder sowas ähnliches. Ich weiß es nicht, was sie reingemacht haben, oder diese Rigatoni, die dann mit Ragout, meistens sogar noch, also mit, wie wir sagen würden in Deutschland, Bolognese-Soße, ja, was es ja auch nicht gibt, sondern es gibt ja eigentlich nur Ragout-Bolognese, also genau, und dann haben wir halt noch diese Pasta mit diesem Ragout, und dann kommt das alles da rein, wird entsprechend zugemacht wie eine Pastete, dann geht in den Ofen und am Ende wird's gestürzt, auch wie eine Pastete. Und dann ist natürlich immer ganz wichtig, ist es denn auch so, wie es sein soll? Und ja, man merkt es ja, es wird ja zelebriert und es wird angeschnitten und alle essen und denken, Wahnsinn, was da fantastisch ist. Es ist halt im Endeffekt Primus Herzblut, alles fließt da ein. Es ist eine Kunstform, die er da kocht, und es ist wirklich sein Meisterwerk. Jetzt kompromisslos, traditionell, italienisch. Und er kocht da in dem Fall gar nicht für sein Geld, sondern für seine italienische Würde, würde ich ja sagen, oder für seinen italienischen Stolz, seinen Kochstolz, kocht er da dieses Meisterwerk. Ist es natürlich auch ein Risiko, weil man nicht weiß, ob sie da eben aus dieser Form auch ganz rauskommt.
Ja, genau, bis sie es aus der Form rausholen, ist auf jeden Fall ein besonderer Moment. Also man sieht, was du alles beschrieben hast, wird von den Brüdern genauso antizipiert oder wahrgenommen, ja, und man muss das da vor sich rausholen, es darf bloß nicht kaputt gehen, es wird gefühlt, es wird berochen, ja, es wird abgeklopft oder abgehört, ja, sogar so ein bisschen. Also es werden alle Sinne eingesetzt, um zu gucken, ob das geklappt hat, und dann wird die darüber getragen, witzigerweise auch in so einem Moment des Films, den finde ich ganz gut, wo sie erst einmal vorgehen und zurückgehen und man denkt so für den Augenblick, oh Gott, ist das nicht fein, aber es kommt dann ja doch gut zum Tisch, und es führt ja dann zu einem der wenigen einem der besonderen Gefühlsausbrüche, die in dem Film stattfinden, nämlich der gegen Pascal fängt an zu brüllen, ja, I could kill you, ich könnte dich umbringen, ja, ich könnte ihn umbringen, und dann alle haben Angst, und dann geht er auf den Bruder zu und auf Primo und sagt hier, das ist so lecker, dafür könnte ich dich töten, ja, und also auch nochmal diese Wertschätzung, die da drin steckt, und das ist ja irgendwie auch wieder interessant, dass ja, dieser Businessman, obwohl er ja selber wie alles Mögliche an kulinarischem Schrott, könnte man ein bisschen pauschal sagen, verscherbelt, er selber weiß schon, was schmeckt. Ja, also er ist in der Lage, das doch zu erkennen, und trotz besserem Wissens führt er seinen Laden eben, wie er ihn führt. Und ja, während Primo eben diese hohe heilige Kochkunst praktiziert, auch vielleicht, ja, wie du sagst, für die italienische Kultur willen, ja, aber auch um ihrer selbst willen. Also es ist auch dieser religiöse Akt, ja, eigentlich, der da drin steckt, oder ein vergleichbarer Akt. Ja, es wird eben nicht für etwas Besonderes gemacht, für etwas anderes, sondern es wird um sich selbst gemacht. Und ja, gegenüber wird eben das nicht getan, sondern es wird etwas gemacht, was primo in einer anderen Szene, die für mich so das Zitat des Films ist, beschrieben von Primo, weißt du, was da drüben jeden Tag passiert? Ja, Rape findet da statt. Ja, es findet Rape of Cuisine. Es wird eine Vergewaltigung der Küche, findet jeden Tag in diesem Lokal gegenüber statt. Und mein Bruder will quasi, dass wir genauso werden. Also, und das will er nicht mitmachen. Ja, also für ihn ist das eben nicht nur Business, für ihn ist das wirklich eine ganz schlimme, dramatische, abwertende Sache, die Pascal in seinem Lokal betreibt. Und er wird das niemals machen. Ja, er sagt auch an einer anderen Stelle, also auch, er wird niemals für den arbeiten. Eigentlich will er gar nicht mit ihm zusammenarbeiten, als er erfährt, dass dieser Sänger an dem Abend durch Pascal vermittelt hinkommen soll. Ja, also dann wird er lieber zurück nach Rom gehen und dann bei irgendeinem Verwandten nochmal anfangen und eigentlich sein Scheitern eingestehen in den USA, aber Hauptsache kann er wieder kochen, ja, im geliebten Italien.
Das stimmt, das stimmt. Also da ist er sehr rigoros und konsequent. Lustigerweise finde ich ja, ne, wir haben ja eben auch schon darüber gesprochen, was so der amerikanische Geschmack ist, dass man da vielleicht seltsame Kombinationen von authentischen Gerichten haben möchte. Aber eigentlich ist ja diese Timpano auch sowas, ja. Wir haben da eine Mischung von allen möglichen Dingen, von Fleischbällchen, von Pasta, von Ei und Vermischung von allem Möglichen, was eigentlich Primo total widerstrebt, so Dinge zu mischen. Aber das passiert ja genau in diesem authentischen Gericht. In dieser Timpano wird ja eine Mixtur in die Form gebracht, die sonst der er sich sonst so ein bisschen ja auch verweigert. Und das ist auch wiederum, sage ich mal so, ein klares Statement zu diesem Authentischen, zu dieser Authentizität, zu dieser Tradition, weil das ist unser Italien und nicht das, was ihr wollt. Da in dieser Timpano, da dürfen diese Dinge miteinander vermischt werden, aber nicht, weil ihr jetzt sagt, ihr wollt Risotto mit Nudeln und noch mit Fleischbällchen. Nein, das geht nicht. Timpano ist authentisch und das, was ihr wollt, ist Anpassung und es geht eben nicht. Nimmt das, was geht oder eben auch gar nichts. So. Und das ist so das, was er ja da transportiert. Und das findet ja in dieser Big Night auch in irgendeiner Art und Weise ja den Höhepunkt, weil alle begeistert sind von dem, was er da macht und ihn hochleben lassen, jubeln. Und dann eben, du hast es ja schon gesagt, und ich habe es ja auch eingangs gesagt, der Sänger kommt nicht. Und es kommt dann halt auch durch im Endeffekt die Bloßstellung der Frau, also der Gespielin von Segondo, der alten Geschäftsgattin, kommt es ja auch raus, dass sie sagt, jetzt sag's ihnen doch. Und da sind sie alle, was ist wie, wo. Und dann, ja, er kommt nicht, weil er wäre sowieso nie gekommen. Und dann sind alle wie versteinert und wissen gar nicht, was jetzt ist, ne? Wie es weitergehen soll. Und eben war ja noch alles so toll und alle lagen sich quasi in den Armen und haben miteinander gefeiert und jetzt wird man hier wieder verraten und wird auf den Boden zurückgerissen und ja, letzten Endes ist natürlich auch Segondo total mit den Nerven hinüber und sagt auch was zu einem späteren Zeitpunkt, sagt er ja auch nochmal kurz vor Ende zu diesem Pascal, warum er das gemacht hat und dann sagt der Pascal, ja, ich wollte dich ja retten, ne? Retten, ja. Also er hat das nicht kapiert, wie er ihn retten wollte, aber letzten Endes wollte er ihn retten, dass er da in sein Unglück rennt und dann halt vielleicht doch zu ihm kommt mit seinem Bruder. Also einerseits wollte er ihn retten, aber natürlich wollte er im Endeffekt auch was Positives draus ziehen, diesen tollen Kochkünstler Primo und letzten Endes dann auch den sehr guten Gastgeber, den er dann da in seinem Lokal oder vielleicht sogar, wie du sagst, in einem zweiten Entwurf seines Lokals dann tatsächlich beschäftigen hätte können. Ja, aber ja, sie sind alle hin und her gerissen. Es gibt ja, ich habe gesagt, es gibt ja noch diese Streitigkeiten, weil dann auch ja zwischenzeitlich eben die junge Geliebte sieht, dass Segondo die ältere Geschäftsfrau küsst und so. Und dann gibt's hier wilde Szenen am Strand, die ich hier eben auch beschrieben habe. Und alle, ja, gehen wieder, so wie sie gekommen sind. Auch eben dieser Journalist, der sagt, ja, ich wollte ja eigentlich was über den Luis Prima schreiben, aber er war nicht da, also kann ich nichts schreiben, aber er kann gucken, wie du gesagt hast, ob man da halt irgendwie eine Besprechung machen kann. Und der Tisch ist leer, das Restaurant ist leer, am nächsten Tag irgendwie kommen sie alle wieder zusammen. Und du hast es eben ja auch schon erwähnt, ein weiteres Gericht, das nicht so aufwendig ist. Aber manchmal schon auch genauso kompliziert, um es richtig gut hinzukriegen, spielt ja dann auch noch eine Rolle ganz am Ende des Films.
Ja, das Omelette. Ja, ob das genauso aufwendig sein kann, das wäre jetzt nochmal eine andere Diskussion. Also wir sehen aber im Film auf jeden Fall, wie einfach man das machen kann. Also Secundo schlägt 3 Eier in eine Schüssel, nimmt eine Prise Salz, verrührt das und dann kommt es in die Pfanne und ruckzuck ist es fertig. Und das ist eben dann ein Versöhnungsessen. Ja, also er, sein Bruder und auch noch der Dritte im Bunde, der dazu im Lokal dazugehört, der ein weiteres Mitarbeiter im Service, ich weiß nicht, Verwandtschaftsverhältnis steht da jetzt irgendwie nicht, glaube ich, also wird zumindest erwähnt, essen das dann schweigend, ja, versöhnen sich dabei nochmal, also kommen wir irgendwie wieder zusammen und es ist irgendwie klar, also deren Zukunft, zumindest die beiden Brüder, wird gemeinsam stattfinden, also wo auch immer es hin verschlagen wird. Im Grunde ist es eben dann doch irgendwie so ein ganz einfaches Gericht, das ja sie nährt und vielleicht durch die harten Zeiten bringen wird, während diese komplizierten Gerichte, wenn es jetzt ökonomisch schwierig wird, auf jeden Fall erstmal in weite Ferne wegschweifen oder in weiter Ferne liegen. So einfach wird man die nicht hinbekommen, ja, wenn man kein Geld und keine Ressourcen dafür hat in Fernamerika. Oder wie würdest du das Omelette nochmal einordnen?
Ja, das Omelette ist halt wirklich so die kulinarische Reduktion auf das Wesentliche, könnte man sagen. Ne? Was können wir denn machen? Wenn man Eier hat, dann macht man Omelette als Frühstück. Ja, es ist ja wirklich so eine Frühstücksszene. Es ist tatsächlich ja auch weder Musik noch Worte. Man hört nur die Geräuschkulisse, wie er das Ei aufschlägt, wie er sich bewegt in der Küche, wie er sich den Topf, die Schüssel nimmt, wie er anfängt zu rühren und so weiter und so fort. Das Zischen des Omelettes. Also sie sprechen kein Wort mehr in dieser gesamten Szene, aber diese Szene ist trotzdem so sehr, so stark, ja. Auch gerade dann, als dann der Cristiano, so heißt dieser Dritte im Bunde, der in der Küche und im Service, glaube ich, unterwegs ist, der im Endeffekt da Zeuge am Anfang noch ist, aber dann auch weggeht, aus dem Bild raus und dann sind nur noch die zwei Brüder da, die da wieder vereint vor ihrem Omelette sitzen. Und das ist total, ja, total spannend, weil vorher eben so ein rauschendes Fest, dann dieser Eklat, der Streit zwischen den beiden und dann sitzen sie eben wieder vereint bei einem Omelette in der Küche. Und ja, sehr wahrscheinlich wissen sie in dem Moment auch nicht, wie du gesagt hast, wie es weitergeht, aber sie haben wenigstens sich.
Ja. Wie würdest du diesen Film abschließend einordnen, Johannes? Also was ist dein Fazit? Wie ist mit deinen Erwartungen umgegangen worden im Laufe dieses Films?
Ja, also wie gesagt, ich habe ihn ja zweimal gesehen, also einerseits natürlich, um nochmal so auf ein, zwei Dinge zu achten, aber er hat mir auch gut gefallen. Hat mich auch unterhalten in seiner Art und Weise, auch wenn es ja mehr Drama ist, melancholisches Drama, als jetzt tatsächlich irgendwie was fürs Herz im Endeffekt, andere Art von Film fürs Herz, kann man immer sagen. Es ist für mich 4 von 4 Gängen, finde ich schon. Ist es auch so ein Klassiker für mich, den man immer mal wieder gucken kann. Auch die Schauspieler, wenn man das so mal sieht, ich habe gedacht, ich kenne doch den Primo und dann fiel mir die Serie Monk ein und genau der Schauspieler ist es und da war ich überrascht, ihn da zu sehen und ja, von daher, wie gesagt, 4 von 4 Gängen und ja, das hat für mich alles gepasst, auch so diese Kulinarik, die dort gezeigt worden ist, also im Endeffekt hat man da auch schon Wert darauf gelegt, einfach tatsächlich alles schön zu zeigen, ja, jetzt kein Foodporn, sondern echte Hingabe in der Küche. Man riecht manchmal förmlich den Knoblauch, wenn er in der Pfanne ist und er bleibt aber auch herrlich bodenständig, was das angeht, eben so in dieser italienischen traditionellen Küche verhaftet. Und ich finde, das hat mich mitgenommen und auch so dieser Zwiespalt zwischen diesen zwei Brüdern und dieser stille Kampf im Endeffekt, den sie da ausfechten mit dem Leben. Und ja, deswegen würde ich sagen, man könnte auch sagen, ein stiller Film mit langem Abgang, weil nach dem Timpano hat sich's doch noch auch so ein bisschen gezogen, bis dann nochmal diese Omelette-Szene kam.
Ja, das ist ein sehr schönes Fazit von dir. Ich fand auch, nachdem ich jetzt mit dir besprochen habe, ihn auf jeden Fall sehr gedankenanregend. Ich finde auch, es ist ein wirklich gut gemachter Film, also so von der Ästhetik sauber gedreht. Ich habe weniger Beziehung zu dem Primo gehabt als zu dem Secundo. Der Film Stanley Tucci, der Regisseur und Darsteller von Secundo, den ich aber vor allen Dingen immer aus dem pedantischen Flughafen-Chef aus Terminal, dieser Tom Hanks-Geschichte, verbinde und jetzt vor kurzem nochmal in dem Film Konklave wiedergesehen habe als einer der großen Protagonisten. Interessanterweise wieder mit Isabella Rossellini, der Frau hier, die da Konklave die wichtige Ordensschwester spielt. Also nur um zu sehen, dass die, also um zu sagen, hier ist doch bei den Schauspielern eine gewisse Tradition mit drin. Und man kennt diese Gesichter und das sind ist auf jeden Fall definitiv sehr gute Schauspieler. Und ich finde auch diese Rollen gut gespielt. Ja, wenn man so zum Kulinarischen kommt, finde ich, werden noch viele Dinge behandelt, die wir auch hier besprochen haben. Eine andere Sache, die wir jetzt nicht abgehandelt haben, die man aber anderweitig irgendwie durchdenken könnte, kam mir erst dazu, es angesprochen hast mit dieser italienischen Pastete, die so viele Dinge in sich vereint und irgendwie auch wieder so zusammener Mix von dem viel Völker oder viel Kulturenstaat Italien widerspiegelt. Also die Brüder kommen aus Bologna, wenn ich das richtig erinnere, und wollen dann nach Rom gehen. Also da sind ja auch schon sehr unterschiedliche Esskulturen mit drin. Also die Authentizität von Primos Küche steht ja auch nochmal zur Debatte. Aber genau, ja, das ist das, was er gelernt hat und was er pflegt und was jetzt in Amerika sich beweisen muss unter neuen Bedingungen. Das ist ein interessanter Aspekt. Also dieser Konflikt zwischen Tradition, zwischen kulinarischer Kultur, Hochkultur, Genusskultur auf der einen Seite, die um ihre Selbstwillen existiert und dem ökonomischen Verwertungszusammenhang auf der anderen Seite, finde ich alles gedankenanregend, dass das Essen gut dargestellt wurde, auch keine Frage. Was mich auch teilweise sehr fasziniert hat, ist, dass in der Küche so ein Regal mit so verschiedenen Broten drin. Also allein dieses Detail fand ich faszinierend. Also so viel geht es auch gar nicht um diese Brote, aber sie sind immerhin da. Ja, sie sind da platziert und zeigen nochmal, was man da so machen kann. Ja, das alles ist top. Irgendwie fehlt mir bei dem Film so ein bisschen, dass es mich so emotional mitnimmt, also so richtig so mitreißt. Das ist so vielleicht auch das, warum ich den Film vergessen hatte. Und das habe ich gedacht, habe ich diesmal wieder das Gefühl. Insofern, wenn ich ihn so einordnen würde auf unserer Gängeliste, würde ich wahrscheinlich wieder so bei 2,5 Sternen bleiben. Also bei Ratatouille auf der Ebene. Also es ist ein guter Film, keine Frage, sollte man gesehen haben. Kann man sich Gedanken anregen, wie wir sie gesehen haben, unterhalten. Ob ich jetzt so eine große emotionale Beziehung zu ihm aufbauen werde, das bezweifle ich tatsächlich. Aber genau, ich finde, er passt gut in unsere Reihe des kulinarischen Kinos, unsere Klassiker dieses Genres.
Ja, ich denke mal, vielleicht musst du mal dieses Timpano essen, dann wirst du dann auch eine andere emotionale Verbindung zum Film spüren.
Das war auch eine Sache, dass ich bisher tatsächlich noch nie ein Timpano gegessen habe.
Ich auch noch nicht.
Ist eine Speise, die mir tatsächlich unbekannt ist, obwohl ich italienische Familienbande habe, ist mir das nie kredenzt worden. Genau, muss mal jemand finden, der das auch auf dem Niveau von Primo zubereitet.
Richtig. Ja, genau. Und bevor wir dann danach suchen, wo wir ein Timpano essen können, oder vielleicht stelle ich mich auch mal in die Küche. Ich habe schon überlegt, so ein Riesentimpano würde ich jetzt eher nicht machen, sondern ich würde vielleicht mehrere kleine Timpanos machen, so als entweder als Gang oder als Zwischengang oder wie auch immer, weil dann könnte man das auch ein bisschen kleiner machen als diese riesige Schüssel, die sie da haben. Jedenfalls, bevor wir damit starten, ist ja wieder der Ausblick auf die nächste Folge und ich weiß noch nicht, was wir sehen werden, denn der liebe Daniel, du darfst ja wieder aussuchen und ich bin schon gespannt, was es sein wird. Trommelwirbel.
Ja, ich wollte auch nochmal einen Film gucken, von dem ich auch nicht weiß, was ich sehen werde. Und habe unsere Liste durchgeguckt und gedacht, genau, ich brauche einen Film, den ich selber nicht kenne, wirklich nicht kenne. Und vielleicht auch mal was Neueres. Und bin dann auf den Film, ich hoffe, ich spreche das richtig auf, La Cucina gestoßen. Der Geschmack des Lebens von 2024. Basiert wohl auf einem Roman von Arnold Wesker, The Kitchen. Ein Bühnenstück, also mehr ein Bühnenstück als ein Roman, und wurde bei den internationalen Festspielen in Berlin, Filmfestspielen in Berlin, uraufgeführt. Das soll ein guter Film sein, so verraten mir manche Rezensionen, das heißt natürlich wenig, aber es ist auf jeden Fall vielleicht erstmal nicht zwingend ein Trashfilm, aber genau, es ist etwas, was wir beide vielleicht nicht kennen, ich glaube du auch nicht.
Nee, ich kenne ihn nicht.
Genau, da wäre ich gespannt, dass wir uns den anschauen. Er ist ab 16 freigegeben, ich weiß nicht warum. Aber wir lassen uns vielleicht überraschen und mal schauen, wie er uns munden wird.
La Cucina klingt auf jeden Fall italienisch. Spielt er auch in Italien?
Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es ist eher was Mexikanisches.
Okay, dann schauen wir mal. Bin ich mal total gespannt.
Ich kann nichts weiter dazu sagen. Ich habe die Handlung nicht gelesen. kein Spoiler-Effekt.
Wunderbar. Dann sind wir mal gespannt, was uns bei La Cucina erwartet. Auf jeden Fall die Nachbetrachtung von The Big Night hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank dir, Daniel.
Ich danke dir, Johannes, für das tolle Gespräch.
Und dann, ne, würde ich einfach sagen, hören wir uns zum nächsten Mal mit La Cucina.
Das war Film und Fressen. Der Podcast über Kino mit Geschmack mit Kofal und Quirin. Dir hat diese Folge gefallen? Dann teile sie gerne mit anderen und abonniere uns, falls noch nicht geschehen. Wir freuen uns über Bewertungen, die helfen uns weiter. Und dann bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören!